Hallihallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder eine Sonderepisode dabei aus der Reihe Zwei Stimmen, ein Gespräch. Und um was geht es heute? Heute geht es um ein Essay, das ich schrieb mit der Überschrift Selbstliebe als Entscheidung auf der Metaebene. Ja, du kannst gespannt sein. Es ist ein super spannendes Gespräch und ich freue mich auch auf dein Feedback. Los geht's!
Also, stell dir mal vor, du wachst morgens auf und noch bevor du überhaupt richtig die Augen aufgemacht hast, spürst du dieses unangenehme, schwere Ziehen in der Brust.
Mhm, ein Klassiker.
Genau. Du bist einfach gereizt, vielleicht hast du körperliche Schmerzen oder deine Gedanken kreisen schon wieder um so eine ungeschickte Bemerkung, die du gestern im Meeting gemacht hast.
Ja, der Kopf rattert sofort los.
Richtig, dein innerer Monolog läuft auf Hochtouren und er ist wirklich gnadenlos. Und dann kommt unweigerlich dieser eine fast schon resignierende Gedanke, nämlich: Wie soll ich mich an einem Tag wie heute, an dem ich mich so furchtbar fühle, auch noch selbst lieben?
Das ist so ein enormer Druck, absolut.
Ja, dieser gesellschaftliche Imperativ, weißt du, dass wir uns selbst immer großartig finden müssen, um ein erfülltes Leben zu führen. Aber was wäre, wenn das ein völliger Irrtum ist?
Ein sehr spannender Gedanke.
Nicht wahr?
Was, wenn du dich absolut nicht liebenswert fühlen musst, um genau in diesem Moment echte, tiefe Selbstliebe zu praktizieren?
Das ist eine sehr provokante Prämisse. Also sie widerspricht diesen üblichen Wohlfühlratschlägen wirklich radikal.
Total. Wenn wir diesen Zwang loslassen, immer eine bestimmte Emotion erzeugen zu müssen, dann verändert das ja die gesamte Dynamik, wie wir überhaupt mit uns selbst umgehen.
Und genau das ist unsere Mission für diese heutige Analyse. Wir haben hier nämlich ein Quellenmaterial vor uns, das diesen Paradigmenwechsel echt meisterhaft durchleuchtet. Es geht um ein Essay von Martina M. Schuster.
Richtig, mit dem Titel Selbstliebe, eine bewusste Entscheidung auf der Metaebene.
Genau den. Und weißt du schon, das Cover dieses Essays fängt den Kern unserer heutigen Diskussion visuell perfekt ein. Da ist dieses leuchtend rote Herz,
das auf so einem rauen, zerrissenen Stück Papier klebt. Und im Hintergrund, da erstreckt sich so ein blauer, weiter Aquarellhimmel.
Ja. Dieses Bild greift diese Dualität unserer menschlichen Erfahrung extrem gut auf.
Wie meinst du das genau?
Naja, das zerrissene Papier materialisiert diese rauen, schmerzhaften und chaotischen Momente unseres Alltags. Also die Tage, an denen wir uns einfach unzulänglich fühlen.
Ah, okay.
Und der weite Himmel dahinter, der repräsentiert die Klarheit, die eben existiert. Völlig unabhängig davon, wie dicht die Wolken unserer flüchtigen Emotionen gerade sind.
Okay, das ist ein starkes Bild.
Um diese philosophische Ebene jetzt mal ein bisschen greifbarer zu machen, nimmt uns die Autorin ja direkt mit in eine Situation, die fast schon schmerzhaft banal ist.
Ihr persönlicher Dachstuhlmoment, richtig?
Exakt, ihr Dachstuhlmoment. Also sie lag in ihrem Schlafzimmer, starrte auf die Holzmaserung von diesem offenen Dachstuhl und litt unter wirklich akuten körperlichen Schmerzen.
Was natürlich extrem belastend ist.
Total. Sie war frustriert, völlig ungeduldig mit sich selbst und spürte da so eine immense Wut darüber, dass es ihr einfach nicht besser ging.
Mhm.
Und da möchte ich dir jetzt mal kurz den Raum geben, das psychologisch für uns einzuordnen. Warum reagieren wir in Momenten, in denen wir ohnehin schon leiden, eigentlich so oft mit noch zusätzlicher innerer Härte gegen uns selbst?
Was hier faszinierend ist, ist, dass das ein ganz klassisches Phänomen der kognitiven Dissonanz ist. Und das ist gepaart mit einer fast schon evolutionären Fehlfunktion sozusagen.
Okay, Fehlfunktion?
Ja, also wenn wir Schmerzen haben oder verletzlich sind, dann registriert unser Gehirn eine akute Bedrohung.
Logisch.
Aber anstatt jetzt Mitgefühl als Lösungsstrategie zu wählen, greift da oft ein ganz tief verankerter Abwehrmechanismus. Wir wehren uns selbst ab.
Krass, ja.
Wir bestrafen uns für unsere eigene Schwäche. So als könnten wir uns durch innere Härte wieder zur Stärke disziplinieren, weißt du?
Wahnsinn.
In der buddhistischen Psychologie nennt man das übrigens den zweiten Pfeil.
Den zweiten Pfeil, okay, erklär das mal.
Also der erste Pfeil ist der unvermeidliche körperliche Schmerz. Das passiert einfach. Aber der zweite Pfeil, das ist das Leiden, das wir uns selbst zufügen, indem wir diesen Schmerz verurteilen.
Ah, verstehe.
Genau. Dass wir uns dafür hassen, dass wir ihn überhaupt empfinden.
Okay, dröseln wir das mal auf. Das ist im Grunde so, als würde man mit einem extrem toxischen Mitbewohner zusammenleben.
Ein sehr treffendes Bild.
Oder ein Mitbewohner, der immer dann am lautesten schreit und dich kritisiert, wenn du ohnehin schon mit Grippe im Bett liegst.
Genau das ist es.
Man würde im echten Leben ja niemals zulassen, dass ein anderer Mensch so herablassend mit einem redet. Aber in ihrem Moment der tiefsten Frustration schoss Martina dann völlig unvermittelt so ein Zitat in den Kopf.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Genau. Und das führte sie zu der alles verändernden Frage. Nämlich, wie würde ich in genau dieser Sekunde mit einem guten Freund sprechen, der in meinem Bett liegt und diese Schmerzen hat?
Und sie hätte diesen Freund natürlich nicht für seine Schmerzen verurteilt.
Niemals nein.
Sie hätte ganz intuitiv mit Sanftmut und Verständnis reagiert. Und hier vollzieht Ed Essay wirklich diesen entscheidenden intellektuellen Sprung.
Welchen genau?
Ihre Erkenntnis war nicht einfach nur diese platte Floske, sei netter zu dir. Sie erkannte eine fundamentale strukturelle Wahrheit über unser Bewusstsein. Nämlich, wir sind nicht deckungsgleich mit unseren Emotionen.
Okay, das ist wichtig.
Es gibt diese höhere Instanz, die sie eben die Metaebene nennt.
Mhm.
Und die bahnbrechende Einsicht ist, dass Selbstliebe gar kein Gefühl ist, das aus uns herausprudeln muss.
Sondern?
Es ist eine bewusste Entscheidung. Eine architektonische Haltung, die man genau von dieser Metaebene aus einnimmt.
Okay, Moment, da muss ich jetzt direkt mal einhaken und kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Nur zu.
Wenn ich innerlich vor Wut auf mich selbst koche, also der toxische Mitbewohner so richtig tobt, und ich entscheide mich dann von dieser Metaebene aus, ganz höflich und sanft mit mir zu sprechen, ist das nicht einfach nur eine feine Umschreibung für die Unterdrückung meiner wahren Gefühle?
Das ist ein exzellenter Einwand.
Baue ich da nicht einfach eine Fassade der toxischen Positivität auf und lüge mich im Grunde selbst an?
Ja, das könnte man denken. Aber es beruht auf einem Missverständnis darüber, was Emotionen eigentlich sind. Der Essay führt hier den Begriff der gelebten Liebe ein, um genau diese Verwechslung aufzulösen.
Gelebte Liebe? Okay.
Gefühle nicht blind auszuleben, das bedeutet eben nicht, sie zu unterdrücken. Du nimmst die Wut wahr, du gestehst ihr auch ihre Existenzberechtigung zu, aber du verweigerst ihr die Handlungsvollmacht.
Ah, das ist ein starker Satz.
Ja, toxische Positivität wäre zu sagen, ich bin gar nicht wütend, alles ist wunderbar und lichtvoll.
Was ja Blödsinn ist in dem Moment.
Richtig. Die Metaebene hingegen sagt, ich bin furchtbar wütend auf mich, ich spüre das in jeder Faser und trotzdem entscheide ich mich dafür, mir jetzt einen Tee zu machen und mich nicht weiter verbal zu attackieren.
Wow.
Das ist keine Unterdrückung. Das ist schlichtweg Souveränität.
Okay, das leuchtet ein. Das ist wie der Unterschied zwischen dem täglichen Wetter und dem Klima, oder?
Ja, schöne Analogie.
Die Emotionen sind dieses chaotische Schmuddelwetter, mal regnet's, mal gibt es so richtige Hagelschauer der Frustration. Das kann ich ja nicht kontrollieren, das passiert einfach.
Absolut.
Aber die gelebte Liebe auf der Metaebene, das ist sozusagen das wetterfeste Haus, das ich baue. Ich leugne den Regen ja nicht. Ich stehe am Fenster und sehe ganz genau, dass es draußen stürmt.
Mhm.
Stellen auf die Straße und mich klatschen, das regnen zu lassen.
Das ist eine sehr präzise Analogie, wirklich. Die Quelle nutzte ein ganz ähnliches Modell aus der Steuerungstechnik.
Oh, Steuerungstechnik, okay.
Ja, stell dir vor, unsere Emotionen sind ein hochentwickeltes Navigationssystem.
Mhm.
Sie sind extrem wichtig, weil sie uns permanent Feedback über unsere innere Landschaft geben.
Mhm.
Sie schlagen Alarm, wenn bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind.
Wie so ein Warnblinklicht im Auto?
Exakt. Aber dieses Navigationssystem ist eben nicht der Fahrer des Autos.
Ah.
Wenn wir jede emotionale Aufwallung als ultimativen Handlungsbefehl betrachten würden, dann würden wir das Auto ja permanent gegen die Wand steuern.
Stimmt, weil das Navi manchmal auch Quatsch erzählt.
Richtig, das Bewusstsein auf der Metaebene, das sitzt am Steuer. Es liest die Karte, es hört das Navi. Aber es trifft letztendlich die Entscheidung, ob jetzt abgebogen wird oder eben nicht.
Das führt uns unweigerlich zu der Frage, wie dieses Navi eigentlich seine Berechnungen anstellt, oder? Wir lernen ja gesellschaftlich total oft, dass wir immer auf unser Bauchgefühl hören sollen.
Ja, als wäre das eine unfehlbare Wahrheit.
Ganz genau. Warum rät der Essay denn dann davon ab, diesen Emotionen immer blind zu vertrauen?
Weil Emotionen nicht das direkte Resultat objektiver Situationen sind. Das ist ein gigantischer Trugschluss.
Okay.
Sie sind vielmehr das Resultat unserer kognitiven Bewertung dieser Situationen.
Kannst du da mal ein Beispiel geben?
Klar. Stell dir vor, zwei Menschen stehen auf der Autobahn im exakt selben Stau. Beide verpassen einen wichtigen Termin.
Klassiker.
Der eine schlägt tobend aufs Lenkrad, sein Blutdruck schießt durch die Decke, er ist dieser Wut völlig verfallen.
Mhm.
Der andere atmet tief durch, schaltet einen guten Radiosender ein und nutzt die Zeit, um einfach mal mental abzuschalten.
Ja, kenne ich beide Typen.
Die objektive Realität, also der Stau, die ist identisch.
Mhm.
Aber die emotionale Realität ist diametral entgegengesetzt. Und warum?
Wegen der Bewertung.
Genau. Weil die innere Interpretation der Situation eine völlig andere ist. Emotionen sind Konstrukte unseres Gehirns, die auf oft fehlerhaften oder automatisierten Bewertungen basieren.
Okay, wenn unsere Gefühle also durch unsere oft fehlerhaften Bewertungen entstehen, dann macht es natürlich extrem viel Sinn, sich nicht auf sie zu verlassen, wenn es um so etwas Essentielles wie Liebe geht.
Absolut. Gelebte Liebe muss ja beständig sein und das kann sie nur, wenn sie eben nicht vom emotionalen Wetter abhängt. Genau das ist der Punkt.
Aber das bringt mich zu einem riesigen Widerspruch in unserem menschlichen Verhalten, den ich echt nicht verstehe.
Lass hören.
Also, wenn Liebe eine allgegenwärtige Entscheidung ist und wir schaffen es ja, offenkundig unseren Freunden oder unseren Kindern diese beständige Liebe zu zeigen, auch wenn die uns gerade furchtbar auf die Nerven gehen,
oh ja.
Warum um alles in der Welt verweigern wir uns selbst dann diese Metaebene? Warum ist dieser Autopilot bei uns selbst so unerbittlich auf Selbstzerstörung programmiert?
Um diese tiefsitzende Asymmetrie zu verstehen, verlässt der Essay die rein psychologische Ebene und zieht große spirituelle und philosophische Traditionen heran.
Okay, das wird spannend.
Und das ist wirklich extrem erhellend und zwar völlig unabhängig davon, ob man jetzt persönlich religiös ist oder nicht.
Mhm.
Schuster betrachtet da die christliche Philosophie etwa den ersten Johannesbrief, der ja definiert, Gott ist Liebe. Und sie verknüpft das mit der uralten vedischen Tradition aus Indien. Speziell der Brihadaranyaka Upanishad.
Wow, okay. Aber wie erklären uns diese jahrtausende alten Schriften unseren ganz modernen, alltäglichen Selbsthass am Dienstagmorgen?
Sie zwingen uns zu einem radikalen Perspektivwechsel bezüglich der Natur der Liebe.
Wie meinen die das?
Also, in unserer modernen Leistungsgesellschaft betrachten wir Liebe ja meistens als so eine Art Transaktionswährung.
Ja, ein Geben und Nehmen.
Als etwas, das man sich durch Leistung, durch Attraktivität oder durch moralische Makellosigkeit irgendwie erarbeiten muss.
Stimmt, ja.
Die Upanishaden hingegen, die lehren, dass Liebe die fundamentale Essenz des Seins ist. Sie ist keine Währung, sie ist vielmehr der Raum, in dem alles stattfindet.
Okay.
Sie ist immer präsent. Und wenn wir nun also annehmen, wir müssen uns diese Liebe erst verdienen, dann erschaffen wir künstliche Blockaden.
Wir trennen uns gedanklich ab.
Richtig, wir trennen uns von diesem Grundzustand einfach ab.
Das ist, wir ziehen quasi die Vorhänge zu und beschweren uns dann im Dunkeln, dass die Sonne nicht in unser Zimmer scheint.
Perfekt zusammengefasst, genau das ist es. Der Text identifiziert dabei ganz spezifische mentale Blockaden, die eben als diese Vorhänge fungieren.
Was ist denn da der Hauptfaktor?
Ein massiver Faktor ist der Perfektionismus. Der wird nämlich als psychologische Rüstung eingesetzt.
Wie das?
Wir verknüpfen unseren fundamentalen Wert als Mensch mit unserer Fehlerlosigkeit. Bei anderen Menschen können wir Fehler charmant oder menschlich finden, weil ihr Überleben ja nicht unser eigenes ist.
Ah, okay, das macht Sinn.
Aber wenn wir selbst einen Fehler machen, dann reagiert sofort unser evolutionäres Alarmsystem.
Richtig, der zweite Pfeil.
Wir befürchten dann unbewusst, aus diesem schützenden Stamm, also aus der Gesellschaft, ausgestoßen zu werden.
Mhm.
Also greifen wir uns selbst präventiv und unglaublich hart an, in der illusionären Hoffnung, dadurch Perfektion zu erzwingen und uns abzusichern.
Das ist so eine extrem verdrehte Logik. Wir bestrafen uns selbst, um uns vor Strafe zu schützen.
Genau.
Wahnsinn. Eine andere Sache, die mich beim Lesen der Quelle extrem angesprungen hat, ist diese wahnsinnige Angst vor dem Verlust der eigenen Leistungsfähigkeit.
Oh ja, ein großes Thema.
Weil wir leben ja in einer Welt, die Optimierung förmlich feiert. Und wenn ich jetzt anfange, auf dieser Metaebene sanft und verständnisvoll mit mir zu sein, da fürchte ich doch unbewusst sofort, oh, wenn ich jetzt nachsichtig mit mir bin, dann verliere ich meinen Biss.
Mhm.
Ich werde undiszipliniert, setze mich nur noch aufs Sofa und erreiche nie wieder irgendetwas in meinem Leben.
Ja, das ist der klassische Irrglaube, dass innere Härte der einzig funktionierende Antriebsmotor für menschliches Wachstum sei.
Und ist sie das nicht?
Absolut nicht. Studien zeigen das genaue Gegenteil. Selbstkritik erhöht den Cortisolspiegel massiv. Das fördert Prokrastination und führt letztendlich auf zu Burnout.
Krass.
Selbst mit Gefühlen gegen, erhöht die Resilienz und auch die Motivation, nach Rückschlägen wieder aufzustehen.
Okay.
Die Angst vor Schwäche ist also ein völlig unbegründetes Konstrukt, das uns nur in einem permanenten Kampfmodus hält.
Und das gipfelt dann ja oft in dieser fast schon toxischen Glorifizierung der Selbstaufopferung, oder?
Richtig.
Wir haben dieses kulturelle Ideal, besonders so in pflegenden Berufen oder auch extrem bei Eltern, dass wahre, edle Liebe bedeutet, sich selbst komplett auszulöschen.
Ja, ein sehr gefährliches Ideal.
Man gibt und gibt und gibt und stellt die eigenen Bedürfnisse ganz ans Ende der Kette.
Und genau hier greift die Philosophie der Veden am stärksten. Diese Idee der Selbstaufopferung basiert auf der puren Illusion der Trennung.
Wie meinst du das mit der Trennung?
Sie geht davon aus, dass das Ich und das Andere zwei völlig konkurrierende Gefäße sind. Wenn ich dem Anderen etwas gebe, habe ich selbst weniger.
Ah, okay.
Also opfere ich mich für das vermeintlich moralisch höhere Gut auf. Aber wahre Liebe im Sinne dieser philosophischen Traditionen ist ganzheitlich.
Mhm.
Sie kennt diese Trennung überhaupt nicht. Wer das Ganze liebt, der muss zwangsläufig sich selbst als Teil dieses Ganzen mit einschließen.
Weißt du, wenn wir diese Trennung aufrechterhalten, erschaffen wir ein System, das ja zwangsläufig kollabieren muss.
Absolut.
Das ist nicht nur wie dieses oft zitierte Bild, wo man Wasser aus einer leeren Kanne gießen will. Das ist eher so, stell dir vor, du hast ein gigantisches Stromnetzwerk.
Okay.
Du leitest all deine Energie in die umliegenden Städte. Also in deine Familie, deine Freunde, deinen Beruf.
Mhm.
Aber du entscheidest dich ganz bewusst dafür, das Hauptkraftwerk, also dich selbst, vom Erhaltungsnetz abzukoppeln.
Weil das Warten des Kraftwerks angeblich egoistisch ist.
Exakt. Und irgendwann, logischerweise, brennen die Transformatoren durch und dann sitzen alle im Dunkeln.
Ja.
Sich selbst zu lieben ist also gar kein narzisstischer Luxus. Es ist die schiere Notwendigkeit, um das System überhaupt am Laufen zu halten.
Das ist eine wirklich starke Visualisierung. Erst durch die Bewusstwerdung, dass wir selbst dieses Kraftwerk sind, das Teil des gesamten Netzes ist, heben wir diese Trennung auf.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden.
Genau. Die Entscheidung für die Metaebene ist somit nicht nur ein Akt der persönlichen Psychohygiene, sondern eine echte Verantwortung gegenüber unserem gesamten Umfeld.
Okay, das ist philosophisch echt absolut bestechend. Aber wir müssen das jetzt mal in die knallharte Realität unseres Alltags übersetzen.
Ja, die Praxis.
Weil ich möchte nicht, dass das hier wie so ein billiger Ratgeber klingt, indem man einfach drei magische Schritte befolgt und schwupps ist man ein erleuchteter Buddha.
Das funktioniert so leider nicht.
Eben. Wie überwinden wir diese massive neurologische Reibung, die ja entsteht, wenn wir versuchen, aus unseren extrem gewohnten toxischen Denkmustern auszubrechen?
Mhm.
Wenn der Schmerz real ist und der Autopilot auf Selbstzerstörung steht, wie erzwingt man dann diese Metaebene?
Es geht hier tatsächlich um Neuroplastizität. Also um das buchstäbliche Umverdrahten unserer kognitiven Pfade.
Okay.
Der Essay behandelt die Liebe als einen fortlaufenden Prozess, der eiserne Verantwortung fordert. Und der absolut kritische Punkt dabei ist das Erschaffen eines Raumes.
Eines Raumes?
Ja, der Neurologe und Psychiater Viktor Frankl hat das einmal sinngemäß ganz passend formuliert. Er sagte, zwischen dem Reiz und der Reaktion liegt ein Raum.
Mhm.
Und in diesem Raum liegt unsere Freiheit.
Das heißt, wir müssen lernen, diese Millisekunde zwischen Reiz und Reaktion irgendwie künstlich in die Länge zu ziehen.
Exakt. Der erste praktische Akt ist da die reine Achtsamkeit. Du musst den toxischen Dialog ja überhaupt erst einmal bemerken, bevor er sich in deinem Körper als echte Stressreaktion festsetzt.
Richtig.
Wenn du registrierst, ah, da ist er wieder, dieser Gedanke, dass ich ein Versager bin, weil ich den Bus verpasst habe, dann reagierst du nicht auf den Inhalt dieses Gedankens.
Sondern?
Du nutzt den Raum, um den Prozess einfach nur zu betrachten. Das ist die Metaebene. Und in genau diesem Raum triffst du die Entscheidung für die nächste Handlung.
Okay.
Du fühlst dich vielleicht weiterhin ärgerlich. Das ist okay. Aber die bewusste Handlung, also die Antwort darauf, ist Gnade dir selbst gegenüber.
Wenn ich das mal kurz in die heutige Zeit übersetzen darf. Das ist im Grunde so, als würdest du den Algorithmus deiner eigenen Social-Media-Timeline umprogrammieren, oder?
Wie meinst du das?
Naja, wenn du jahrelang auf Videos voller toxischem Klatsch geklickt hast, dann zeigt dir der Algorithmus genau das ununterbrochen an.
Ja, so funktioniert das.
Dein Gehirn macht im Grunde dasselbe mit negativen Gedanken. Es serviert dir einfach, was es gewohnt ist.
Richtig.
Die Metaebene einzunehmen bedeutet dann also, bei jedem einzelnen toxischen Gedanken ganz bewusst auf diesen kleinen Button kein Interesse zu klicken.
Genau.
Und das ist am Anfang natürlich unfassbar anstrengend. du musst deinen mentalen Feed quasi manuell kuratieren, immer und immer wieder.
Mhm.
Aber wenn du das konsequent machst, wenn du jedem Selbstvorwurf ein bewusstes »Ich verzeihe mir diesen Fehler« entgegensetzt, dann lernt das System eine neue Baseline.
Das ist eine ganz hervorragende Metapher, denn sie verdeutlicht die harte mechanische Arbeit dahinter.
Ja.
Diese bewusste Kuratierung ist exakt das, was die Autorin als Liebe als aktive Kraft bezeichnet. Sie manifestiert sich in konkreten Handlungen, eben nicht in sofortigen emotionalen Veränderungen.
Man muss was tun.
Genau. Du leistest echten neurologischen Widerstand gegen deine eigenen Gewohnheiten. Du zwingst dein Gehirn, neue Pfade der Güte anzulegen.
Und das fühlt sich am Anfang bestimmt falsch an.
Ja, am Anfang fühlt sich das künstlich an, unnatürlich, fast schon wie eine Lüge, weil das begleitende Gefühl der Liebe in dem Moment ja völlig fehlt.
Man arbeitet quasi gegen diesen massiven Schwerkraftzug der eigenen Vergangenheit.
Aber mit jeder Wiederholung wird dieser neue Pfad breiter, der alte wird ungenutzt gelassen und verkümmert irgendwann.
Wow, okay.
Die anfänglich extrem anstrengende und bewusste Entscheidung auf der Metaebene, die wird dann schleichend zu einem neuen Automatismus.
Das ist das Ziel.
Eines Tages stehst du dann im Stau oder liegst mit Schmerzen im Bett und die erste Reaktion deines Gehirns ist eben nicht mehr Wut auf dich selbst.
Sondern
ein fast schon automatisches, ruhiges Akzeptieren. Du lebst dann wirklich aus der gelebten Liebe heraus.
Also, was bedeutet das alles für dich, der uns hier gerade zuhört? Wenn wir das mal destillieren, der wichtigste Kernsatz, den du aus diesem Essay von Martina M. Schuster mitnehmen solltest, ist dieser. Du musst niemals darauf warten, dich liebenswert zu fühlen, um liebevoll mit dir umzugehen.
Ein sehr starker Satz.
Das Gefühl ist nicht die Voraussetzung für die Handlung. Das Gefühl ist das verzögerte Echo der Handlung.
Ganz genau.
Wenn du am Boden bist, warte nicht auf emotionale Motivation. Triff die Entscheidung auf der Metaebene. Fang an, deinen eigenen Algorithmus hartnäckig umzuprogrammieren, auch wenn sich wirklich alles in dir dagegen sträubt.
Wir sind unseren inneren Automatismen nämlich nicht ohnmächtig ausgeliefert. Das Bewusstsein am Steuer ermöglicht es uns, jeden einzelnen Tag, in jeder Millisekunde des Frusts, aufs Neue zu wählen, welche Handlung wir in unser System einspeisen.
Und genau mit diesem Gedanken der radikalen Verantwortung möchte ich dich aus unserer heutigen Analyse entlassen.
Mhm.
Wir haben heute verstanden, dass Selbstliebe kein zufälliges Wetterereignis ist, sondern eine Entscheidung. Und dass unsere negativen Emotionen oft nur Echos von ganz alten Bewertungen sind.
Richtig.
Wenn das alles wahr ist, dann stell dir bitte einmal folgende Frage. Was wäre, wenn all die tief verankerten, grausamen Glaubenssätze, die du über dich selbst mit dir herumschleppst, also dass du nicht genug bist, dass du immer stark sein musst, dass du Fehler nicht verdient hast, gar nicht deine eigenen Gedanken sind?
Mhm.
Was, wenn das nur geerbte Automatismen von Eltern, Lehrern oder so einer extrem leistungsorientierten Gesellschaft sind, die sich einfach so lange in deinem Kopf wiederholt haben, bis du dachtest, es wäre deine eigene Stimme? Und noch viel wichtiger, was passiert mit deinem Leben, wenn du erkennst, dass du heute, genau in diesem Moment, auf deiner Metaebene die absolute Administratormacht besitzt, dieses fremde Programm einfach für immer zu deinstallieren? Denk mal darüber nach.
Ja, und ich sag auch tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst. Und du weißt ja, wo du mich finden kannst. www.konakwila.de oder boxofhappiness.academy. Das ist die internationale Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Martina.